Herzlich willkommen zum Podcast Diagnosekompass seltener Erkrankung. Der Weg zur Diagnose, der Weg zur Therapie. In jeder Folge sprechen wir mit Betroffenen, Angehörigen und Experten über die Besonderheiten von seltenen Erkrankungen und Immundefiziten, um Einblicke in das Leben der Betroffenen und die Herausforderungen von Wissenschaft und medizinischer Versorgung zu geben. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben uns in den vergangenen Episoden sehr intensiv mit dem Weg zur Diagnose bei seltenen Erkrankungen beschäftigt, sowohl aus medizinischer, aus versorgungsbezogener, aber auch aus ganz individueller Perspektive. Und dabei wurde immer wieder deutlich, viele Probleme wiederholen sich auch ganz unabhängig von der konkreten Erkrankung. Und heute richten wir den Blick bewusst auf diese übergeordnete Ebene, auf die Rolle der Selbsthilfe als gestaltender Akteur in der Versorgung. Und zu Gast begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Christine Mundlos. Frau Mundlos, Sie sind stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin des Wissensnetzwerks der AXE e.V. von mehr als 140 Selbsthilfeorganisationen und Netzwerken von Menschen mit seltenen Erkrankungen in Deutschland. Das heißt, Sie bringen somit die Perspektive der Betroffenen gebündelt in politische, strukturelle und gesundheitssystemische Prozesse ein. Und ich freue mich sehr, Frau Mundlos, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Bless. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich natürlich auch, dass ich hier das Wort der Betroffenen hier in die größere Gemeinschaft bringen kann und als Vertreterin der Allianz chronischer seltener Erkrankungen heute hier dabei sein darf.
Ja, sehr schön. Frau Mundlos, steigen wir doch gleich mal direkt ein. Wenn ich so auf die Selbsthilfe im Bereich seltener Erkrankungen blicke, dann sehe ich, es ist eine große Vielzahl an Organisationen, an Themen, an Bedarfen und gleichzeitig gibt es ja auch gemeinsame Herausforderungen, die sich vielleicht gar nicht nur auf einzelne Krankheitsbilder reduzieren lassen. Vor dem Hintergrund interessiert mich natürlich zunächst die Rolle der AXE, die hier in der übergeordneten Struktur ist. Also welche Rolle übernimmt denn die AXE konkret als Dachverband von mehr als 140 Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit seltenen Erkrankungen?
Da muss ich erstmal nochmal auf die Ebene der Patienten-Selbsthilfeorganisationen gehen, die unsere Mitgliedsorganisationen und auch andere Patientenorganisationen, die nicht jetzt direkt bei uns unter unserem Dach sind, die vertreten eine oder mehrere seltene Erkrankungen und arbeiten somit in dem Sinne krankheitsspezifisch und haben sich unter unserem Dach zusammengeschlossen. Es sind auch originär 17 Patientenselbsthilfeorganisationen gewesen, die die AXE als Arbeitsgruppe mal in der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe gegründet haben. Also als Arbeitsgemeinschaft erst, weil man festgestellt hat, dass das Thema chronische Erkrankungen und chronische seltene Erkrankungen doch unterschiedlich ist. Und aus dieser Arbeitsgruppe wurde dann die AXE als Verein gegründet, als Dachorganisation für die damals dann 17 Selbsthilfeorganisationen, die, und seitdem sind wir stetig gewachsen, jetzt auf 140 Mitglieder. Und im Einzelnen, es gibt natürlich ganz spezifische Probleme bei den einzelnen seltenen Erkrankungen, bei denen man spricht in der Zwischenzeit von 8000 seltenen Erkrankungen. Aber übergreifend, und das ist die Aufgabe der AXE, sozusagen auf der Metaebene, beschäftigen wir uns mit den Themen, die alle betreffen, nämlich das Problem der Diagnosefindung, der teilweise sehr, sehr lange Weg der Diagnosefindung, das Problem oder die Tatsache, dass es natürlich bei diesen seltenen Erkrankungen auch nur wenig Experten und Expertinnen gibt, die sich damit auskennen. Das ist natürlich bei den seltenen Erkrankungen, weil die teilweise ja nun so selten sind und nur Einzelpatienten weltweit, schwierig ist, Forschung voranzutreiben, die dann im Endeffekt auch in einer Medikation oder Therapie mündet. Und grundsätzlich die Versorgung dieser Patienten, von denen die meisten natürlich keine ursächliche Therapie erhalten werden, sondern ihren Symptomen entsprechend behandelt werden müssen, diese Versorgung in unserem Gesundheitssystem zu verankern und zu sichern und darauf zu achten, dass sie nicht hinten runterfallen, weil sie halt so selten sind.
Ja, das ist das Grundthema, ne? Und sehen Sie da konkrete Punkte, wo eigentlich die einzelnen ja sehr spezifisch arbeitenden Selbsthilfeorganisationen so an Grenzen geraten, wo Sie sagen, da ist wirklich ganz exakter Bedarf für eine Dachorganisation, um eventuell gemeinsame Interessen auf einer anderen Ebene zu vertreten?
Es ist ja immer so, dass wenn man sich zusammen verbündet, ein gemeinsames Interesse hat und was erreichen möchte, ist es ja so dass je mehr Menschen das sind und nach außen auftreten, am besten mit einer Stimme, umso besser werden sie gehört. Und also unsere Patientenorganisation, die Menschen, die darin arbeiten und diese Organisation betreiben, diese sind ja in der Regel Vereine, die machen das meistens ehrenamtlich. Und das heißt dann auch sehr oft in ihrer Freizeit, viele, wenn sie arbeiten können, was wirklich gut ist, dass sie das können, machen es dann am Feierabend, am Wochenende und sind natürlich dann zum einen damit beschäftigt, einen Verein zu führen, also alle administrativen Dinge, die mit einem Verein zu tun haben und gleichzeitig eben auch krankheitsspezifisch die Mitglieder in ihrem Verein zu versorgen mit Informationen, also auch mit qualifizierten Informationen, Vernetzung zu den entsprechenden Ärzten herzustellen, sich selber damit zu beschäftigen, was gibt es Neues, die Augen, Ohren offen zu halten und auch auf ganz konkrete Probleme ihrer Mitglieder bei der Versorgung einzugehen und die zu betreuen.
Das heißt ja im Prinzip, dass Sie also in der Selbsthilfeorganisation eigentlich dem gleichen Muster folgen wie die Erkrankungen, dass die einzelne Erkrankung selten ist, aber die Summe der Patientinnen, die betroffen sind von diesen Erkrankungen, ist eben recht hoch, ne? Und das bündeln Sie auf diese Art und Weise.
Ja, es sind, also wir sprechen von etwa 8.000 seltenen Erkrankungen. Die Zahl wächst, weil die Diagnostik, insbesondere die genetische Diagnostik, in den Jahren einfach solche Entwicklungen genommen hat. Und da man sagt, dass etwa 80% der seltenen Erkrankungen eine genetische Ursache haben, spielt die genetische Diagnostik eine große Rolle. Also wir sagen, wir rechnen damit, dass etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland von einer dieser seltenen Erkrankungen betroffen sind und über 30 Millionen in Europa. Das heißt, in der Summe sind es natürlich ganz, ganz viele Betroffene. Was die spezifischen Einzelprobleme der jeweiligen Erkrankung betrifft, ist es eventuell nur eine ganz kleine Zahl von Betroffenen. Und wir sind die Stimme oder wir fühlen uns als Stimme dieser Menschen, Betroffenen in Deutschland und wollen, indem wir uns in Richtung im Austausch sind mit der Gesundheitspolitik, mit den Wissenschaftlern und auch mit der Medizin, immer wieder auf deren Herausforderungen hinweisen und schauen, wie wir gemeinsam mit den anderen Akteuren dann Verbesserungen in der Versorgung erreichen.
Ja, absolut sinnvoll. Und ich würde gern auf einen Punkt mal zurückgreifen, den Sie eben aufgeworfen haben. Das ist ja auch unser Titelthema in dem Podcast, nämlich die Frage, wie unterschiedlich eigentlich einzelne Diagnosegeschichten verlaufen oder wie ähnlich auch. Also wenn man diese vielen Einzelgeschichten nebeneinander legt, dann entsteht ja womöglich doch ein sehr ähnliches Muster. Und mich würde nochmal aus Ihrer Sicht, also aus der Vogelperspektive der Dachorganisation interessieren, wenn Sie also Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Mitgliedsorganisationen zusammenführen, erkennen Sie da strukturelle Muster im Diagnoseprozess, die sich also über sehr unterschiedliche seltene Erkrankungen hinweg aufzeigen für Sie?
Ja, da gibt es natürlich das eine sozusagen durchlaufende Muster, dass die Diagnosen sehr häufig zu spät gestellt werden, was einfach daran liegt, die Betroffenen entwickeln Symptome, körperliche Symptome und gehen damit dann im niedergelassenen Bereich zu ihrem Hausarzt. Und dann tut der Hausarzt, schaut sich das an und macht auch schon Diagnostik und verweist wahrscheinlich dann auch im Laufe der Zeit an Fachärzte. Und da sich diese Ärzte, diese Kollegen und Kolleginnen aber in ihrem Alltag nicht mit diesen seltenen Erkrankungen beschäftigen, haben sie da jetzt auch nicht so ein besonderes Augenmerk drauf, was ja auch verständlich ist. Die haben ja die häufigen Erkrankungen, die Patienten mit häufigen Erkrankungen, mit denen sie umgehen. Was dann aber passiert ist, dass sie dann auch nicht erkennen, dass sie vielleicht ein Problem, einen Patienten mit Symptomen vor sich haben, die sie gar nicht werden einordnen können. Und dann so sich zu überlegen, was mache ich jetzt mit diesem Patienten und wo könnte die Expertise sein, die ich hierfür brauche, das findet in der Regel nicht statt. Und das ist kein Vorwurf, der jetzt an die Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung geht. Die sind einfach so voll, kragenvoll beschäftigt, dass ihnen dann sowieso für intensive Recherche die Zeit fehlen würde. Und unser Angebot ist ja immer nur niederschwellig. Ihr habt eine Frage, ihr kommt nicht weiter, wendet euch an die Achse oder an eins der in der Zwischenzeit 36 Zentren für seltene Erkrankungen. Fast jeder Uniklinik gibt es in der Zwischenzeit ein Zentrum als Anlaufstelle auch für Patienten mit noch nicht geklärter Diagnose, um den Patienten dann den Weg zu bahnen, dorthin zu kommen, wo man sich mit diesen Problemen dann halt anders auseinandersetzen kann. Also die Verzögerungen, die auf dem Weg zur Diagnosestellung entstehen, weil wir auch einen Klinikbereich, einen ambulanten Bereich haben und ja die Verzahnung auch oft nicht so gut läuft, Das haben eigentlich die meisten seltenen Erkrankungen beziehungsweise die Betroffenen von den seltenen Erkrankungen gemeinsam. Sind die mal an einem Zentrum angedockt? Und da muss man auch fairerweise sagen, die Zentren sind in der Zwischenzeit bekannt und wir haben auch sehr aktive Patientinnen und Patienten, die, finde ich, berechtigterweise gut recherchieren und auch nicht immer abwarten, bis vielleicht der Hausarzt wie immer ihnen da weitergeholfen hat. Also die Zentren werden gefunden, aber es wenden sich natürlich auch Betroffene dorthin, die keine seltene Erkrankung haben, weil wir natürlich auch bei der Diagnosestellung bei häufigen Erkrankungen manchmal Probleme haben. Das heißt, diese Anlaufstellen an den Zentren sind völlig überlaufen. Und es kann dann eben auch sehr lange dauern, bis die Unterlagen, die eingereicht sind, von den dort tätigen Ärztinnen und Ärzten gesichtet werden. Also das muss man auch mit dazu sagen. Aber wir haben die Anlaufstellen in der Zwischenzeit. Und ist es mal am Zentrum richtig angedockt, die Anfrage, dann wird dort in interdisziplinären Fallkonferenzen darüber gesprochen, was mit dem passieren könnte. Und dann haben wir auch einen strukturierten Patientenpfad in der Klinik oder im Zentrum.
Das ist interessant. Mein Eindruck war immer, wenn erst einmal eine Verdachtsdiagnose besteht und ich an ein spezialisiertes Zentrum gelang, dass dann auch im Prinzip eine vernünftige Diagnostik stattfindet. Und dass das Problem, also ich versuche jetzt gerade eigentlich die Probleme auch im Versorgungssystem selber zu verorten und dass das eher so bei den primär behandelnden Ärzten liegt, sei es bei den Kinderärzten oder Pulmologen, Rheumatologen, also wo auch immer die Patienten mit ihrer Symptomatik sich erst einmal hinwenden, dass das dort im Alltag untergeht, ist naheliegend, haben Sie geschildert. Aber dass im Prinzip in den Zentren jetzt ein zu viel an Verdachtsdiagnostik auch die Kapazitäten verstopft, wie ist denn das zu erklären?
Nein, es ist ein zu viel an der Eingangspforte, weil sich eben auch Patientinnen und Patienten, die meinen, eventuell sie könnten was Seltenes haben oder die nochmal abgeklärt haben wollen, ob das, was jetzt an anderer Stelle entschieden wurde oder ihnen geraten wurde, ob das wirklich zutrifft, sich auch an diese Zentren wenden. Und es wird dort nicht jeder Patient mit einer sozusagen Diagnose einer seltenen Erkrankung erhalten, weil dann würden die Zahlen ja alle nicht stimmen. Und das heißt aber, dass man an dieser Eingangspforte sozusagen sich das staut, beziehungsweise hinten dran natürlich muss man sich vorstellen, das sind ja Strukturen in einer Klinik und da sind Ärztinnen und Ärzte dahinter, aber kein großes Team. Diese ganzen Anfragen, das sind ja dann auch, es muss ja vom Arzt ein richtiger, längerer Brief geschrieben werden, was ist mit dem Patienten, es müssen alle möglichen Befunde angeguckt werden. Da sitzt aber kein großes Team dahinter, weil dafür gibt es gar keine Finanzierung. Und die machen das natürlich dann auch noch, die haben noch andere Tätigkeiten in der Klinik, als diesen Bereich nur abzudecken. Und dann brauchen sie danach dann mehrere Disziplinen in der Klinik, die sich zusammensetzen und sagen, wir gucken uns jetzt diese Fragestellung und diese Patientenunterlagen an und überlegen dann, welche Diagnostik fehlt noch, welche müsste noch gemacht werden oder wie haben wir schon eine Idee und können den Patienten oder die Patientin in ein Spezialzentrum oder eine Spezialambulanz in unserem Haus verweisen, die dann weiter mit die nächsten Schritte dann einleiten werden.
Ah, das ist ein interessantes Spannungsfeld, ne? Ich habe so aus Gesprächen mit Betroffenen immer den Eindruck gewonnen, ja, dass ein bisschen Glück bei der Diagnose dabei ist, bei der Diagnosefindung, einfach weil die Patienten abhängig sind davon, dass einzelne Ärzte oder Ärztinnen wirklich sich da engagieren und einen Verdacht spüren und das weiterverfolgen und man eben nicht so in der Alltagsroutine landet.
Ja, das ist im Vorfeld. Und, im Vorfeld sicherlich so. Wenn die betreuenden Ärzte vorher das nicht irgendwann erkennen, sondern sich das auch sozusagen auf der Ebene außerhalb der Zentren immer im Kreis dreht, dann ist es natürlich nicht zielführend und kann durchbrochen werden, wenn man sagt, okay, wäre ja mal Idee, sich an ein Zentrum zu wenden und dort kann ja dann auch entschieden werden, wird ja auch entschieden, ist so oder ist so, passt zu uns oder passt nicht zu uns und dann wird natürlich weiter geleitet, wo könnte der Patient oder die Patientin denn dann hingehen.
Was ich nochmal meine ist, also wenn ich als Patient einerseits davon abhängig bin, dass mich ein Arzt in seinem Alltagsbetrieb überhaupt erkennt oder ich dieses persönliche Engagement brauche und erkenne, ich bekomme das nicht, dass ich mich dann vielleicht selber an das Zentrum wende, ist ja eigentlich dann auch die einzige Möglichkeit, wenn ich dann merke, es stimmt was nicht. Und das führt dann zu so einer Verstopfung. Aber das heißt doch, dass wir eine gute gesteuerte Zuweisung von, ich sag mal, primärversorgenden Ärzten brauchen. Und das ist doch dann im Prinzip doch die Stelle im Versorgungssystem, wo wir dieses Muster womöglich aufbrechen können durch eine höhere Awareness oder vielleicht auch noch durch andersweitige Unterstützung.
Ja, wir fänden das großartig, wenn es in dem Bereich bei den sogenannten Primärversorgung eben diese Möglichkeit gäbe, dass die diesen Steuerung übernehmen und damit das Ganze strukturierter und gezielter läuft. Aber wir müssen ehrlicherweise auch sagen, da müsste im System, glaube ich, was geändert werden, weil dann brauchen die auch wirklich einfach Zeit. Mehr Zeit, um sich mit den Patienten zu beschäftigen und wirklich auch mal sich Dinge länger anzuhören und auch in aller Ruhe Befunde wirklich anzugucken und Dinge vielleicht auch zusammenzufügen, zu sagen, Mensch, da war ein Patient jetzt bei dem Facharzt und er war bei dem Facharzt und das und immer noch sind wir, das ist wie ein Puzzle, würde ich sagen. Und die müssen sich ja nicht lösen, aber nur dann zu diesem Schluss zu kommen, zu sagen, okay, wir kommen hier nicht weiter und welche Ebene ist die nächste Ebene? Und es ist übrigens so, selbst wenn sich Patienten an die Zentren dann wenden, wird es immer wieder so sein, das sind die Voraussetzungen, um überhaupt über die Zentrumspforte zu kommen, also nicht in Person sowieso nicht, sondern die Unterlagen. Es muss dann ein Arzt begleitend natürlich das betreuen. Also man muss dann auch wieder zum Hausarzt oder zum anderen Arzt, bei dem man jetzt mit der Fragestellung vorher schon war, zurückgehen und sagen, bitte füllen Sie auch diese Dokumente aus, die das Zentrum benötigt. Also es kann dann auch nur komplett eingesendet werden.
Jetzt sind wir natürlich auf der Ebene, wo wir, ja, ich sag's mal, an Ärzte appellieren, hier aufmerksam zu sein und achtet drauf und so. Und auch versuchen, ja, Awareness zu schaffen, eben das Seltene mit im Hinterkopf zu behalten. Aber solche Appelle, ja, die verpuffen ja häufig auch in dem Alltag der Ärzte und Ärztinnen. Und auf der anderen Seite sehe ich diese sehr persönliche Geschichte, die eigentlich die Betroffenen erleben. Und das, was man daraus lernen könnte, so aus der Systemsicht, also aus der Perspektive des Gesundheitssystems, eigentlich unsichtbar ist oder vielleicht auch nur ungenutzt ist. Also das ist ja eigentlich das, wo die Selbsthilfe eigentlich auch genau reinzielt. Deswegen so ein bisschen die Frage, wo könnte jetzt mal aus der Perspektive des Gesundheitssystems dieses gebündelte Erfahrungswissen, was Sie auch über die Achse sammeln, Wie kann das da Wirksamkeit entfalten? Was müsste da aus der Regulationsebene womöglich verbessert werden, das über einen Appell hinausgeht?
Also die Patientenstimme wird ja in der Zwischenzeit schon gehört. Also das ist die Patientenselbsthilfe ist ja eine ganz wichtige Säule in unserem Versorgungssystem. Also wenn es die nicht gäbe, hätten wir eine ernsthafte Lücke, weil die Betroffenen selber wissen ja bei der jeweiligen Erkrankung am besten eigentlich, wie sich das anfühlt und wie das Leben mit so einer Erkrankung ist. Die Diagnose und das Thema mit der Therapie und so, das findet alles in den Kliniken statt. Und Pharmafirmen entwickeln hoffentlich die Medikamente dazu, die man braucht. Aber was es bedeutet dann, wenn die Diagnose gestellt ist und wenn der Patient oder die Patientin dann entlassen ist, raus ins Leben, in den Alltag und was man dort erlebt und wie man dort auch kämpfen muss dann um seine Versorgung, um Hilfsmittel, um den Grad der Behinderung, um Pflegegrad, um alles Mögliche, was mit so einer schweren Erkrankung dann auch verbunden sein kann, als Eltern oder auch als erwachsener Betroffener. Darüber wissen natürlich immer die Bescheid, die das Ganze schon erlebt haben. Und dieses Wissen wird ja nun in den Patientenorganisationen gebündelt und auch an die Menschen, die dort anfragen und die das benötigen, weitergegeben und wird aber in der Zwischenzeit auch in vielen Gremien und anderen Bereichen in unserem Gesundheitssystem abgefragt. Also es gibt ja Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss, wo ja über unser Gesundheitssystem sehr vieles entschieden wird. In der Zwischenzeit ist es auch so, dass auch bei Forschungsprojekten, die Forscher angehalten sind und die Forscherinnen, die Patientenseite, wenn sie brauchen, die Patienten sich früh einzubinden, einmal schon bei dem Punkt, wie könnte es eigentlich die eigentliche Fragestellung für die Forschung sein? Also hat diese Fragestellung jetzt auch was mit den Interessen der Patienten zu tun? Oder ist das nur etwas Grundlagenforschung? Ja, das ist ganz klar, das ist nochmal eine andere Ebene. Aber wenn es um Versorgungsforschung geht, wäre es ja schon wichtig zu gucken, also sehen die Patientinnen und Patienten eigentlich auch, dass sie von dieser Forschung irgendwie profitieren? Also raten wir dazu, bindet sie früh ein, am besten, wenn man die Forschungsfrage entwickelt und dann schon sagen, wir hätten euch gerne dabei. Was ist eure Sicht darauf? Und wenn es noch zu früh ist, werden es die Patientenorganisationen sowieso sagen. Aber das ist, also die, und auch bei klinischen Studien ist es natürlich so, eine klinische Studie in irgendeiner Weise aufzusetzen, dass sie dann nachher auch von den Adressaten, an die sie geht, nämlich die Patientinnen und Patienten, dass es auch passt in deren Lebensablauf. Das kann ich nur erfahren. Oder auch Tools, die entwickelt werden für Therapien, damit die von Patienten dann auch angenommen werden. Das kann man nur machen, wenn man die Nutznießer davon auch einbindet und sagt, passt das? Also das wird aber in der Zwischenzeit erkannt. Das wird noch nicht so erkannt, wie wir uns das wünschen. Aber Fördereinrichtungen, eben das jetzt schon bei, wenn man Anträge stellt, ist der Punkt schon sehr oft drin. Das heißt, wie ist eure Patientenbeteiligung? Stellt die dar? Also was stellt ihr euch darunter vor? Und die ersten Schritte sind getan. Und der Wert dieses Wissens, was auf der Patientenseite vorhanden ist, wird auch immer mehr wertgeschätzt. So muss man sagen.
Das entspricht auch meinem Eindruck. Und ich freue mich, dass Sie das so sehen, dass Sie auch das Gefühl haben, da zunehmend gehört zu werden und einbezogen zu werden. Dennoch, ich muss mal in diese Wunde stechen, gehört zu werden und in Entscheidungen mit einbezogen zu werden, ist ja doch noch zweierlei. Und die Frage ist ja, ist Selbsthilfe jetzt einfach in der Wahrnehmung der Akteure lediglich ein ergänzendes Angebot in der medizinischen Versorgung oder geht die Rolle doch darüber hinaus? Das heißt, fühlen Sie sich eingebunden in der Weiterentwicklung von Strukturen im Gesundheitswesen? Sie nannten ja gerade das Beispiel des GBA, ne? Da haben Sie ja ein Anhörungsrecht, Ihre Stimme wird gehört, aber Sie haben explizit kein Stimmrecht. Also Sie werden in die Entscheidungen dann eben nicht einbezogen. Dann ist die Frage, fühlen Sie sich da ausreichend berücksichtigt, wenn es darum geht, wirklich Entscheidungen mit einzubeziehen?
Ich würde gerne da den Hinweis geben zum Nationalen Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen, was 2010 von dem Bundesministerium für Gesundheit, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, so hieß es damals noch, und von der AXE ins Leben gerufen wurde. Und das heißt, wir drei bilden die drei Säulen von diesem Bündnis und haben uns die ganzen anderen Akteure, es sind ja fast 30 Akteure in dem Bündnis, zusammengerufen, um diesen ersten nationalen Aktionsplan für Menschen mit seltener Erkrankung zu schreiben. Dazu waren wir auch aufgefordert von Europa, dass wir uns darum kümmern. Alle europäischen Mitgliedstaaten waren aufgefordert, sich mit dem Thema seltener Erkrankung zu beschäftigen. Und wir haben den 2013 veröffentlicht und sind seitdem in der Umsetzung dieses Plans und sind jetzt als AXA, als Dachorganisation, in viele Aktivitäten, die daraus entstanden sind, eingebunden und können da konkret unsere Stimme geben, natürlich auch immer in Rücksprache mit unseren Mitgliedern, und Dinge bewegen. Wir werden regelmäßig vom Bundesministerium für Gesundheit zu Stellungnahmen angefragt, dass wir uns zu Gesetzesvorhaben, die aus dem Gesundheitsministerium kommen, äußern. Und diese Stellungnahmen können wir dann so eingeben, wie das andere Stakeholder, also andere, die für ihre Interessen vertreten, auch können. Und da sind wir, glaube ich, am Ende alle in der gleichen Situation. Was nimmt das Ministerium dann von unseren Ratschlägen an und was nimmt es nicht an? Also insofern hat sich da schon viel getan und wir sind eingebunden in Forschungsprojekte, in konkrete Versorgungsforschungsprojekte und können damit auch Dinge beeinflussen. Also ich finde, da hat sich eine ganze Menge getan. Und bin da auch hoffnungsvoll, dass wir das auch weiterhin so verstärkt nach vorne bringen können.
Ich komme trotzdem nochmal. Ich würde ja nochmal überlegen, ob man das noch weiter ausbauen kann. Vielleicht sagen Sie auch, Sie sind zufrieden mit dem, was Sie da bisher auch schon erreichen oder was schon angestoßen ist. Wenn ich sehe, wir hatten das in anderen Folgen thematisiert, dass doch die Zugangserleichterung für neue Orphan Drugs, also für Arzneimittel zur Behandlung seltener Erkrankungen, dass die in Deutschland Stück für Stück wieder reduziert werden und man aus dem System heraus hier Kosten befürchtet und ein zu viel befürchtet und dass die Regeln, die eigentlich den Orphan Drugs den Weg ins System erleichtern sollen, dass die halt wieder schärfer angezogen werden. Und die Frage ist, ob Sie da mit dem lediglichen Anhörungsrecht beim GBA, ob Sie da überhaupt entgegenwirken können oder wie sehen Sie das? Wünschen Sie sich da ein Stimmrecht? Würden Sie da noch stärker gerne mit reingehen? Oder wie sehen Sie solchen Bestrebungen eigentlich entgegen?
Also die Incentives, die auf europäischer Ebene vor Jahren geschaffen wurden, um Pharmafirmen dazu zu animieren, für seltene Erkrankungen zu forschen und Medikamente zu entwickeln, die haben gewirkt, das muss man ganz klar sagen. Also das kann man ja daran sehen, was an Medikamenten entwickelt wurde. Natürlich ist die Anzahl der Medikamente jetzt für einzelne Erkrankungen natürlich noch immer wahnsinnig gering, wenn man überlegt, dass wir von 8.000 Erkrankungen sprechen. Aber es hat da Entwicklungen gegeben. Es wird wahrscheinlich eher so die Frage sein in Zukunft, was können wir uns da leisten? Weil wir reden ja nun auch wirklich von sehr innovativen Therapien, nämlich zum Beispiel Gentherapien. Also das ist eher so die Frage, also was kosten diese Therapien? Wie können wir die abbilden in dem Gesamtpaket Therapien innerhalb unseres Gesundheitswesens? Und was erwarten wir, müssen wir dann aber auch von solchen Medikamenten in ihrer Wirkung erwarten. Diese Wirkung wissen wir zu dem Zeitpunkt, wo sie auf den Markt kommen, noch nicht abschließend, ob die Medikamente da das, was sie versprechen, im Endeffekt auch halten. Ich glaube, da muss man auch einen sehr kritischen Blick drauf werfen und das halt verfolgen, indem man die Patientinnen und Patienten, die diese Medikamente erhalten, halt einfach gut betreut und über längere Zeit prüft, inwiefern diese Medikamente wirklich ihre Wirkung entfaltet haben.
Da sind ja auch schon Instrumente erfunden worden, zum Beispiel die anwendungsbegleitende Datenerhebung, wo also
genau.
Im Prinzip sowohl die Versorgung mit so einem neuen Arzneimittel sichergestellt wird, damit Patienten da nicht unnötig lange drauf warten und gleichzeitig einfach die benötigten Daten, die benötigte Evidenz in Registerstudien erhoben werden, um zu sehen, ob das Medikament auch seine Versprechen einlöst. Ist das so
ja,
ausreichend
genau.
Oder droht vielleicht doch noch früher, dass sich auch Hersteller zurückziehen, weil sie aufgrund von der Neugestaltung der Nutzenbewertung dann sehen, dass sie keine Marktchancen haben?
Ich finde, das ist einfach zu früh jetzt. Das muss man dann abwarten. Aber Deutschland ist nach wie vor ein interessanter Markt. Und insofern glaube ich eher, dass man die entsprechenden Player, um die es hier geht, dass man einfach über Verhandlungen und über ja, Austausch miteinander, und da wird die Patientenseite natürlich auch, wie auch gehört, auch wir tun uns natürlich mit Pharmaunternehmen besprechen, weil wir auch wissen müssen, was sind deren Interessen und was sind deren Themen und Herausforderungen bei der Entwicklung von Medikamenten für unsere Patientengruppe. Wir sind mit allen dazu im Austausch, weil es eigentlich nur gemeinsam gestemmt werden kann. Aber ob das wirklich jetzt in Zukunft wie unseren Markt, was Medikamente betrifft, beeinflussen wird, das kann man jetzt, glaube ich, einfach noch nicht absehen. Wir sind nur sehr froh darüber, dass die unserer Patientinnen und Patienten in Deutschland einfach einen sehr, sehr guten Zugang nach wie vor haben zu den Medikamenten, egal ob für die seltenen oder für andere Erkrankungen. Da können wir einfach stolz drauf sein. Und das ist natürlich uns auch wichtig, dass das erhalten bleibt.
Ja, ganz, ganz vielen Dank für Ihre Einordnung. Macht ja auch Hoffnung im Endeffekt. Schön. Ich möchte Ihnen natürlich auch für Ihren ganz unermüdlichen Einsatz für die betroffenen Menschen mit seltenen Erkrankungen danken. Und habe aber zum Abschluss noch mal eine Frage, wenn Sie so jetzt den Blick ein bisschen in die Zukunft richten und vielleicht mal auf die nächsten Jahre schauen. Welche Entwicklung würden Sie sich denn wünschen, dass die Perspektive der Selbsthilfe und somit letztlich ja der Patienten im Versorgungssystem doch noch früher und vielleicht auch systematischer berücksichtigt wird?
Wir müssen die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Patientenselbsthilfe gut aufstellen, weil es ist einfach so, dass diese Arbeit in der Regel ehrenamtlich erfolgt und diese Selbsthilfeorganisationen aber auch dann finanzielle Mittel benötigen, um zumindest kleine Aktivitäten zu machen und man sich einfach nicht immer auf Spenden, die reinkommen, verlassen kann. Wir alle wissen, dass sich diese Dinge, die sind immer sehr fragil und das machen unsere Mitglieder ja auch. Die tun ja auch machen ja auch eigenes Fundraising, damit sie auch Geld zur Verfügung haben, um Aktivitäten zu starten. Und wir sind sehr dankbar, dass es von den Krankenkassen für alle Selbsthilfeorganisationen eine Förderung gibt, sowohl für Pauschalförderung, für übergreifende Themen, als auch richtige Projektförderung. Und das ist natürlich etwas, wo wir darauf hoffen, egal wie jetzt die Kassenlage ist, dass diese Förderung erhalten bleibt, gegebenenfalls vielleicht sogar irgendwann mal ein bisschen ausgebaut wird, weil die Anzahl der Patientenorganisationen auch steigt und eben auch die ganzen auch Kosten querbeet für Veranstaltungen und alle anderen Sachen natürlich auch im Laufe der Zeit steigen. Und wir aber möchten, dass diese Aktivitäten unserer Mitglieder weiter verfolgt werden können und weiterentwickelt werden können und die Patientenselbsthilfe damit einfach eine ganz feste Säule in unserem Gesundheitssystem und in der Versorgung bleibt, auch für die Zukunft.
Dann hoffe ich sehr, dass unser heutiges Gespräch ein Stück weit dazu beigetragen hat, wirklich die Wichtigkeit und die Bedeutung der Selbsthilfe, gerade bei den seltenen Erkrankungen, zu erkennen. Wir hoffen allerdings auch, dass diese Einführung den Zuhörenden geholfen hat, die Welt der seltenen Erkrankungen und Immundefizite insgesamt besser zu verstehen. Wir werden noch weitere Folgen durchführen und werden wieder tiefer in spezielle Themen eintauchen. An alle Zuhörenden vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Frau Dr. Mundus, ganz vielen Dank an Sie.
Ich habe mich zu bedanken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV. Weitere Informationen, Referenzen und mehr findest du in den Shownotes dieser Folge.